Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Bistum Lausanne-Genf-Freiburg bekommt heute seinen neuen Oberhirten. Der Dominikaner Charles Morero wird in der Kathedrale St. Niklaus in Freiburg zum Bischof geweiht. Katrin Uelci hat ihn noch vor seiner Weihe getroffen.
Charles Morero wirkt mit seinem kahlgeschorenen Kopf und seinem freundlichen Lächeln jung. Für einen Schweizer Bischof ist er das mit seinen 50 Jahren auch wirklich. Nur der Basler Bischof Felix Gmür, der Anfang dieses Jahres zum Bischof geweiht wurde, ist mit 45 noch jünger. Findet bei den Schweizer Bischöfen ein Generationenwechsel statt?
Es scheint, ja.
Und ist dieser Generationenwechsel auch inhaltlich festzustellen? Wird dank den jungen Bischöfen ein neuer Wind wehen?
Wir müssen sehen. Ich weiß noch nicht. Ich weiß nicht sehr gut, was man vor mir getan hat. Ich war einfach nicht hier.
Charles Morero lässt sich nicht in die Karten blicken. Er gibt sich sehr zurückhaltend. Angesprochen auf sein zukünftiges Wirken, auf seine Schwerpunkte, Neuerungen oder konkrete Ziele, verweist er stets darauf, dass er noch nicht Bischof ist, dass er erst heute, nach der Weihe, im Amt sei. Seit gut einem Monat beschäftigt sich Charles Morero mit seinem neuen Bistum. Er ist selbst im Kreierzer Land aufgewachsen und kennt die Region von früher. Kennt er auch die Wünsche der Menschen?
Sie wünschen zu viel. Ich meine, ich kann nicht alles tun. Aber etwas kann ich tun, mit den anderen, zusammen. Das ist sowieso besser. Und das ist auch angenehm. Ich habe schon mit ziemlich vielen gesprochen. Und ich kann wirklich sehen, dass viele zufrieden sind, zusammenzuarbeiten.
Charles Morero will nicht zu viele Hoffnungen wecken. Eine gute Zusammenarbeit scheint ihm aber wichtig zu sein. Wird er ein volksnaher Bischof?
Ich kann nicht immer mit anderen sein, sonst würde ich einfach zu müde werden. Aber mit den anderen zu sein ist notwendig und ich werde zufrieden sein, den Leuten zu treffen.
Und er will auch via Internet mit dem Kirchenvolk verbunden sein. Wird er, nachdem Abt Martin Werlen von Einsiedeln der Twitter-Abt genannt wird, nun der Twitter-Bischof?
Nein, nur Facebook bis jetzt. Wir brauchen, glaube ich, etwas auf dem Internet zu haben, wo die Leute Fragen stellen können und auch Antworten finden können. Aber auch viele, die mit mir sprechen wollten, konnten das nur mit Facebook tun. Einige haben natürlich Briefe geschrieben.
Im Gespräch sein mit dem Kirchenvolk, das sei ihm wichtig. Dabei wolle er vermehrt auch über den Glauben reden.
Viele Leute wissen nicht mehr, was es bedeutet, Christ zu sein, was unser Glauben ist. Und das sollte man auch ein bisschen erklären, mitteilen, auch zeigen mit unserem Leben.
Angesprochen auf die Menschenrechte, mit denen der Kurerbischof Vitus Wonder in den letzten Tagen große Diskussionen ausgelöst hat, sagt Morero:
Ah, die Menschenrechte sind natürlich sehr wichtig. Und nicht nur das, die Idee, dass alle Menschen zur selben Menschheit gehören, ist auch eine christliche Idee.
Trotz dieses Bekenntnisses, dass im christlichen Glauben alle Menschen gleich sind, sind in der römisch-katholischen Kirche noch lange nicht alle gleich und werden es auch mit dem neuen welschen Bischof nicht werden. Denn Charles Morero wird sich nicht für eine Frauenordination einsetzen und auch nicht gegen das Pflichtzölibat. Er wird auf der päpstlichen Linie bleiben. Hier stellt sich noch die Frage, wie der neue Bischof dem Priestermangel entgegentreten möchte.
Es scheint mir, dass es ziemlich wichtig ist, dass die Priester nicht zu müde werden. Und vielleicht sollten sie manchmal ein bisschen weniger tun. Aber es ist auch nützlich, den Leuten zu sagen, dass es auch schön ist, Priester zu sein. Und dass es auch natürlich sehr wichtig ist, dass Laien in der Kirche arbeiten. Und das können wir und müssen wir gut zusammentun.
Charles Morero, neuer Bischof des Bistums Lausanne, Genf und Freiburg, in einem Beitrag von Katrin Uelci. Der islamische Glaube ist ihr wichtig, aber sie lässt sich nicht bevormunden. Tawakkul Karman, eine der drei diesjährigen Friedensnobelpreisträgerinnen. Die 32-jährige Journalistin lebt in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa, kämpft für einen demokratischen Jemen und ist zur Symbolfigur des Aufstandes gegen das Regime von Präsident Saleh geworden. Gestern hat sie in Oslo als erste Araberin den Friedensnobelpreis in Empfang genommen. Rebecca Hillauer hat die revolutionäre Muslima bei einem Zwischenhalt in Berlin getroffen.
Wir akzeptieren keinerlei Garantien für Mörder und Räuber öffentlicher Gelder. Wir fordern die Einsetzung einer internationalen Ermittlungskommission, die Ali Abdullah Saleh zur Rechenschaft zieht für seine Verbrechen und dass seine Akte schnell an den Internationalen Strafgerichtshof überwiesen wird.
Die Frau, die so selbstbewusst und deutlich ihre Forderungen verkündet, ist 32 Jahre alt und Mutter dreier Kinder. Mit ihrer Organisation Journalistinnen ohne Ketten setzte sich Tawakkul Karman schon lange für Pressefreiheit und Frauenrechte ein. Vor knapp einem Jahr, am 14. Januar 2011, hörte sie vom Rücktritt des tunesischen Staatspräsidenten. Am folgenden Abend stand sie auf dem Platz vor der Universität in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa und forderte den Rücktritt des eigenen Präsidenten. Ihre anschließende Verhaftung löste Massenproteste aus. Seither ist Tawakkul Karman zur Galionsfigur der Jasmin-Revolution im Jemen geworden. Ihr Mann, ein Mathematiklehrer, unterstützt sie. Seit Monaten leben sie, wie zahllose andere Aktivisten, in einem Zelt auf dem Platz der Veränderung, so benannt nach dem Vorbild des Platzes der Freiheit in Kairo. Ihre Kinder hat Tawakkul Karman schon seit längerer Zeit nicht mehr gesehen.
Zum Glück habe ich eine große Familie. Meine Mutter, mein Vater, meine Geschwister betreuen meine Kinder mit. Natürlich vermisse ich meine Kinder von ganzem Herzen, aber sie wissen ganz genau, dass wir in einer sehr schwierigen Phase stecken. Und sie wissen, dass ich das, was ich tue, nur für sie und die ganze nächste Generation mache.
Unter den tausenden Demonstranten, die Karmans Freilassung gefordert hatten, waren auch viele Männer. Das hat es im patriarchalischen Jemen noch nie gegeben. Die Beteiligung so vieler Frauen bei den Demonstrationen hat die Geschlechtertrennung aufgehoben. Tawakkul Karman ist überzeugt, dass diese Entwicklung anhalten wird.
Vor der Revolution galten die Jemenitinnen als Opfer. Ein Sprichwort sagt, von ihrem Haus in das Haus ihres Mannes und dann ins Grab. So war das Leben einer jemenitischen Frau. Wir werden die Fehler unserer Großeltern nicht wiederholen, wo die Frauen nach der Revolution wieder an den Herd geschickt wurden. Wir werden auch zukünftig eine aktive Rolle spielen. Alles andere akzeptieren wir nicht.
Zu dem strahlenden Bild der emanzipierten Kämpferin passt, zumindest in europäischen Augen, eine Sache nicht. Tawakkul Karman ist schon seit Jahren Mitglied der islamischen Islah-Partei, dem jemenitischen Ableger der Muslimbruderschaft. Die Partei will außerehelichen Geschlechtsverkehr ahnden und befürwortet die Todesstrafe bei Abkehr vom Islam. Abdul Majlis al-Zindani, Führer des islamistischen Flügels, hat während der Revolution die Errichtung eines Gottesstaates in Aussicht gestellt. Wie verträgt sich ihre Mitgliedschaft in dieser Partei mit ihrem Kampf für Frauenrechte und damit, dass sie keinen Gesichtsschleier trägt? Eine direkte Antwort gibt Tawakkul Karman darauf nicht.
Präsident Saleh unterstützte Moscheen und diese Moscheen hetzen gegen mich. Aber einer dieser Prediger wurde ausgebuht, weil er gegen mich eiferte. Frauen waren in allen Parteien unterdrückt, nicht nur in der Islah-Partei. Jetzt haben sie einen Weg gefunden, ihre Rolle in der Gesellschaft wahrzunehmen. Ich bin sehr optimistisch. Die Vergangenheit ist vergangen.
In Tunesien ist nach der Revolution die islamische Nahda-Partei an die Macht gekommen. Auf die Frage, welche Rolle die Islah-Partei zukünftig im Jemen spielen wird, weicht Tawakkul Karman wieder aus.
Jede politische Partei hat das Recht, nach der Revolution eine Rolle zu spielen, ob links oder rechts, radikal, militant oder gemäßigt. Allerdings sollen alle wissen, dass es Prinzipien gibt, die sie auf keinen Fall übertreten dürfen. Und das sind die Ziele der Revolution: Menschlichkeit, Freiheit, Würde und ein moderner demokratischer Staat. Wir wollen niemanden ausschließen, sondern sind für Pluralismus. Dann werden die anderen Gruppen auch an dieses Prinzip glauben und sich mehr beteiligen.
Tawakkul Kamaan hat für ihre eigene politische Teilhabe viel auf sich genommen. Im vergangenen Jahr entkam sie nur knapp einem Attentat. Eine Frau versuchte, sie mit einer Chambir, dem traditionellen Krummdolch, zu erstechen. Das Regime wiederum versuchte es, als sie immer populärer wurde, mit Bestechung und bot ihr Geld und ein Regierungsamt. Doch sie blieb eisern. Tawakkul Kamaan prophezeit, anders als in Ägypten würden die jungen Revolutionäre im Jemen eine politische Partei gründen und sie werde Mitglied darin sein. Wird sie dann die Islah-Partei verlassen? Für diese Frage, meint Tawakkul Kamaan wieder ausweichend, sei es jetzt noch viel zu früh.
Rebecca Hilauer über die Friedensnobelpreisträgerin Tawakkul Kamaan. Ein Buch porträtiert sie und andere Frauen, die diesen Preis gewonnen haben. Starke Frauen für den Frieden, so heißt es, erschienen im Herder Verlag. Verfasst hat es Marc Engelhardt. 9 Monate nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima ist das Thema Atomkraftwerke wieder in den Hintergrund gerückt. Jetzt dominieren Euro- und Finanzkrise die Schlagzeilen. Aber die Zweifel an der Sicherheit der Kernenergie bleiben bestehen. Und es gibt Kirchen, die nun eine klare Entscheidung fordern. Die Kurznachrichten mit Lorenz Marti.
Mühleberg stilllegen. Das fordert die Synode der reformierten Kirche Bern-Jura-Solothurn. In einer mit der nötigen Zweidrittelsmehrheit überwiesenen Resolution bittet das Kirchenparlament die Behörden, den Betrieb des Reaktors so bald als möglich einzustellen. Die Synode erinnert in der Resolution an ihre Verantwortung gegenüber der Schöpfung und der Bevölkerung. Schluss mit den Privilegien. Eine Kommission der EU überprüft die Steuervergünstigungen für Kirchen in Italien. Sie vermutet, dass es sich bei den Steuerprivilegien um eine verbotene staatliche Beihilfe handeln könnte. Im Vordergrund steht dabei die Befreiung kirchlicher Gebäude von der Immobiliensteuer. Dass die Kirchen für rund 30.000 Gebäude keine Steuern entrichten müssen, hat diese Woche auch im italienischen Parlament heftige Kontroversen ausgelöst. Keine Gottesdienste mehr in staatlichen Schulen. In den USA dürfen Kirchgemeinden keine öffentlichen Schulen mehr für ihre Gottesdienste mieten. Nach Ansicht des obersten US-Gerichts verstößt diese Praxis gegen die Verfassung. Der Staat dürfe religiöse Organisationen nicht fördern. Vom Entscheid betroffen sind insbesondere kleinere Gemeinden und Gemeinschaften, die keine eigenen Gebäude besitzen. Die ökumenische Sektenberatungsstelle Zentralschweiz wird aufgelöst. Regionale Beratungsstellen sind nach Ansicht der Zentralschweizer Kirchen nicht mehr nötig. Sie plädieren für eine gesamtschweizerische Lösung und weisen darauf hin, dass Informationen und Beratungen zu religiösen Sondergruppen nach wie vor gefragt seien, heute aber vermehrt im Internet gesucht würden. Biblische Reisen für Atheisten. Das ökumenische deutsche Reisebüro Biblische Reisen bietet nächstes Jahr erstmals eine Reise speziell für Menschen an, die am christlichen Glauben zweifeln. Es gehe nicht darum, Atheisten zu missionieren, erklärt der Geschäftsführer. Vielmehr soll die Reise nach Israel und Ägypten Verständnis wecken für die Religion und den biblischen Glauben.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.